Beginnen, indem wir Lied 215 anstimmen. Lied 215. Welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich möchte nur ein kurzes Wort lesen vor dem gemeinsamen Gebet aus dem Hebräerbrief, aus dem zweiten Kapitel, gleich von Vers 1. Hebräer 2 von Vers 1. Darum müssen wir uns umso fester an das halten, was wir gehört haben, um seiner ja nicht verlustig zu gehen. Denn wenn schon das durch Vermittlung von Engeln verkündigte Wort unverbrüchlich war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam die gebührende Vergeltung empfing, wie sollten wir da entrinnen, wenn wir ein so hohes Heil unbeachtet lassen? Dieses hat ja seinen Anfang von der Verkündigung durch den Herrn genommen und ist uns dann von den Ohrenzeugen zuverlässig bestätigt worden, wobei auch Gott noch Zeugnis dafür abgelegt hat, durch Zeichen und Wunder, durch mannigfache Krafttaten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Ermessen. Bis dahin dieses teure und heilige Gotteswort. Lasst uns jetzt aufstehen und gemeinsam anbeten. Treuer Gott, wir danken dir für diese kostbaren Stunden, die wir gemeinsam haben dürfen und auch mit dir. Aber Herr, dein Wort geht uns über alles. Wir wollen nicht ablassen von deinem Worte, sondern wir wollen festhalten, was uns aus Gnaden zuteil geworden ist. Und darum kommen wir immer wieder und hören wir immer wieder, was du uns zu sagen hast durch dein heiliges und teures Wort, dass wir deiner nicht verlustig werden in dieser letzten und ernsten Zeit. Sei uns gnädig auch jetzt in dieser Stunde, Herr. Wir bitten dich, schenk deinem Knecht, unserem lieben Bruder, die Salbung des Heiligen Geistes. Schenk dein Wort, Herr, mit Macht und mit Kraft, Herr. Rede zu uns weiter, Herr. Wir danken dir, Herr. Du wirst geben, überbitten und verstehen. Nimm ihn die Ehre und den Lobpreis und die Anbetung, denn dein Wort bleibt bestehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber dein Wort bleibt bestehen. Darum beten wir dich an und rühmen deinen herrlichen und wunderbaren Jesusnamen. Halleluja. Amen. Amen. Wir setzen uns. Ich glaube, die Sänger werden wohl noch ein Lied singen. Kommt jetzt nach vorne.
Dankbar, dass wir wieder hier sein können. Das, was auf Erden geschieht, wechselt von Tag zu Tag. Es gibt verschiedene Anlässe, zu denen man zusammenkommt. Der heutige ist uns bekannt. Und ich musste daran denken, das passt vielleicht nicht ganz hierher, aber soll uns vielleicht einen oder den anderen zum Nachdenken veranlassen. Gestern nahm ich an einer Beerdigung teil, habe selbst über das Leben nachgedacht, viele andere sicher auch, über Sinn und Zweck unseres Hierseins auf Erden. Was will Gott von dir, von mir? Was hat er mit dir und mit mir vor? Was ist sein Plan, sein Ziel? Und wenn wir darüber nachdenken, dann kommen wir schon zu der Frage, wozu hat Gott alles gemacht, alles geschaffen? Was ist der wirkliche Zweck unseres Hierseins auf Erden? Heute sind wir eine gemischte Schar und deswegen möchte ich auch aus Anlass der Hochzeit gar nicht predigen, sondern einfach nur aus der Heiligen Schrift einige Verse lesen und dem Herrn vertrauen, dass er durch sein Wort zu uns spricht. Und ich setze voraus, dass wir alle, die wir heute hier sind, innerlich bereit sind, auf das zu hören, was Gott uns in seinem Worte sagt. Nicht nur das, was wir hören möchten, sondern gerade das, was wir nicht hören möchten, wird uns Arznei sein. In Hebräer 2 haben wir alle mitgelesen. Hier steht in Vers 3, wie sollten wir da entrinnen, wenn wir ein so hohes Heil unbeachtet lassen? Was ist das Heil? Worin besteht die Seligkeit? Ist es nur eine Verheißung? Ist es eine Zusage, von der man nicht weiß, ob sie zutrifft oder nicht? Oder ist es eine göttliche Gewissheit? Wenn das Heil an einen Menschen geknüpft und von menschlichen Unzulänglichkeiten abhängig gemacht worden wäre, dann würde ich mein Vertrauen darin nicht setzen können. Da es aber seinen Ursprung und seine Vollendung, beides, seinen Ursprung und seine Vollendung in Gott hat, dürfen wir unser ganzes Vertrauen auf den Herrn der Herrlichkeit setzen. Auch die Sänger haben von dem Tag des Heils gesungen. Paulus schreibt in 2. Korinther im 6. Kapitel im 2. Vers, es steht ja geschrieben, zur wohlgefälligen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils dir geholfen. Seht, jetzt ist die hoch willkommene Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Das Heil ist nicht nur eine Verkündigung, sondern eine göttliche Tatsache. Es hat seinen Ursprung in dem, der das Heil gebracht hat. Und wir denken da an das Wort des Paulus an Titus: Erschienen ist uns die heilsame Gnade Gottes, die allen Menschen das Heil bringt. Es ist nicht nur eine Gnade, eine heilende, eine heilbringende, eine rettende, eine erlösende Gnade. Und hier wird uns gesagt: Zur wohlgefälligen Zeit habe ich dich erhört. Das setzt voraus, dass ein Mensch betete, dass er zu Gott gerufen hat. Wenn ich nicht gerufen habe, dann kann ich keinem sagen: Ich danke dir, dass du mein Schreien gehört und mir geholfen hast. Und da kommen wir schon zu dem Kernpunkt der Verkündigung. Wenn hier geschrieben steht: Zur wohlgefälligen Zeit habe ich dich erhört, dann sind damit Menschen gemeint, die zu Gott gerufen haben. Menschen, die in ihrer Seele vom Worte und dem Geiste Gottes erfasst wurden und die zu Gott geschrien haben. Solche werden erhört. Nun mögt ihr sagen: Ja, wer soll denn hier zu Gott schreien? Ein Mensch, der von der Gnade Gottes erfasst und seinen verlorenen Zustand erkennt und weiß, dass er hinunterfahren muss, der wird, wenn er erkennt, dass der Herr unser Retter geworden ist, aus der Tiefe seiner Seele den Notschrei zu Gott emporsteigen lassen. Wir haben das Psalmwort: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wer ist eigentlich ein Christ in den Augen Gottes? Wie wird ein Mensch zu einem Christen? Wie wird ein Mensch zu einem Gotteskinde? Diese Gedanken beschäftigen mich und ich meine doch sicher nicht nur mich. Unser Herr spricht im Johannesevangelium im 3. Kapitel: Was von Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und Fleisch und Blut können das Reich Gottes ja nicht ererben. Wie werden wir zu einem Gotteskinde, zu einem wirklichen Christen? Und da müssen wir bei Gott, da müssen wir bei Christus beginnen. Und um es in Kürze zu sagen: Jesus Christus ist ja die Offenbarung Gottes in menschlicher Gestalt gewesen. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Jesus Christus war beides, Gott und Mensch. Dem Fleische nach wurde er vom Geiste gezeugt, denn auch sein Leib, sein Blut, alles musste göttlichen Ursprungs sein und demzufolge heilig, total, völlig und absolut, um ein rechtmäßiges und vor Gott gültiges Opfer darbringen zu können. Christus als Sohn Gottes wurde durch den Geist gezeugt. Er wurde mit dem Geist erfüllt und er wurde durch den Geist geleitet. Diese drei Kriterien müssen notwendigerweise im Leben eines wirklichen Christen offenbar werden. Nur einen christlichen Schein wie einen Mantel umzuhängen oder ein christliches Gesicht zu machen oder zu einer christlichen Gemeinde zu gehören, das hat wahrlich bis heute noch keinen Menschen selig gemacht. Wer die Herrlichkeit Gottes schauen möchte, muss notwendigerweise eine Begegnung mit Jesus Christus haben, denn durch ihn ist das Himmelreich auf diese Erde gekommen und allein durch den Glauben an ihn können wir gerettet werden. Dieser kleine Satz, dieser Ausspruch zur wohlgefälligen Zeit habe ich dich erhört. Menschen, die ihr heute zu diesem hochwürdigen Anlass hier seid. Und wir alle, die wir unter den Schall des Wortes Gottes kommen, wir wollen es uns einander zurufen. Gott möchte erhören. Gott will erhören. Gott möchte antworten. Gott will antworten. Aber die Antwort kommt erst da, wo gerufen wird. Und ein Mensch, der wirklich rufen möchte, der muss ja in eine Not hineingeraten sein. Und dann braucht ihm niemand mehr zu sagen, er möge doch nach Hilfe rufen oder danach schreien. Ein jeder Mensch, der in eine wirkliche Notsituation hineinkommt, der wird wissen, was zu der Stunde zu tun ist. Ein Mensch, der geistlich noch nicht in diese innere Not hineingekommen und den Schrei seiner Seele zu Gott emporgeschickt hat, der ist noch gar nicht gerettet. So einfach ist das. Und ich meine nicht, dass wir es auf uns nehmen können und gar auf uns laden, dass wir den Menschen die Wahrheit vorenthalten. Nur die göttliche Wahrheit macht frei. Und ein Bestandteil dieser göttlichen Wahrheit ist der, dass wir in der Not unserer Gottverlassenheit, in der Not unseres Verlorenseins, doch einmal begreifen, dass wir die Rettung nötig haben und dass wir ohne die Rettung unserer Seele verloren sind. Und wenn das der Geist Gottes in deinem und in meinem Herzen bewirken kann, dann werden wir zu Gott rufen und er wird uns antworten und sagen, ich habe dich zur wohlgefälligen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Im Propheten Jeremia steht geschrieben, wen der Herr heilt, der ist geheilt, und wem er hilft, dem ist geholfen. Hand aufs Herz. Kann jeder unter uns von Herzen vor dem Angesicht Gottes bezeugen: Herr, ich habe in meiner Not zu dir gerufen. Du hast mich erhört. Du hast mir am Tage des Heils geholfen. Du warst mir gnädig. Ich rühme und preise deinen wunderbaren und heiligen Namen. Wir sind doch zu keinem frommen Verein geladen worden, sondern in die Gemeinde des lebendigen Gottes hineingeboren zu werden durch den Heiligen Geist. Jetzt kommt der zweite Teil dieses Verses. Seht, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Seht, jetzt ist der Tag des Heils. Die Heilige Schrift spricht noch von einem anderen Tag, nämlich von dem Tag des Herrn, von dem Tag des Gerichts und des Unterganges der gottlosen Menschen. Die Heilige Schrift spricht von dem Tag, der brennen wird wie ein Ofen. Aber hier werden wir auf den Tag des Heils aufmerksam gemacht. Und das möchte ich heute betonen. Den zweiten Teil des zweiten Verses. Seht, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Seht, jetzt ist der Tag des Heils. Wer das letzte Buch der Bibel gelesen hat, dem wird nicht entgangen sein, dass darin geschrieben steht, dass Menschen, wenn die Gnadenzeit vorüber sein wird, zu den Bergen und den Hügeln rufen werden, ja schreien: Ihr Hügel, bedeckt uns, und ihr Berge, fallet über uns. Warum nach der Gnadenzeit zu den Bergen und Hügeln zu rufen? Doch lieber jetzt den anzurufen, der Himmel und Erde geschaffen, alle Berge und das Trockene und auch das Meer und alles, was darinnen ist, und dann ist uns geholfen. Der Herr möchte dir und mir helfen. Und ich habe vor, euch noch zwei Bibelstellen zu lesen. Die eine möchte ich am liebsten gar nicht angeben. Es ist ja notwendig, dass wir alle mal in der Heiligen Schrift forschen. Aber ich tue es trotzdem, damit ich euch das Suchen erspare. Ich lese aus dem Prediger und dann Vers 10. Ich habe die Aufgabe betrachtet, die Gott den Menschenkindern gestellt hat, sich damit abzumühen. Alles hat Gott vortrefflich eingerichtet zu seiner Zeit. Ja, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Tun Gottes von Anfang bis zu Ende nicht zu ergründen vermag. Das ist ein wunderbares Wort. Gott hat den Menschen, die zu ihm kommen und ihn als den Ewigen erkannt und erlebt haben, schon die Ewigkeit ins Herz hineingelegt. Und wir haben durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, Vergebung unserer Schuld und Sünde und das ewige Leben empfangen. Hier heißt es, dass Gott den Menschenkindern eine Aufgabe gestellt hat, den Sinn des Lebens zu begreifen und zu erforschen, was er mit dir und mit mir, mit uns allen geplant hat. Und danach steht, dass er uns die Ewigkeit schon ins Herz gelegt hat. Alles hat Gott vortrefflich eingerichtet. Können wir das nicht bestätigen? Haben wir darauf nicht ein kräftiges Amen? Schon im Natürlichen hat Gott alles vortrefflich eingerichtet. Könnte der Mensch auch nur das Geringste in der Schöpfung verbessern? Wenn wir daran denken, dass ungezählte Lebewesen in den Weltmeeren leben, würde man die Tiere, die auf Erden sind, ins Wasser tun und die im Wasser sind, auf das Trockene, dann wären beide in kürzester Zeit nicht mehr da. Wer hat die Gesetze für alles festgelegt? Wer hat es so gemacht, dass der Fisch in die Tiefe des Meeres hinuntergehen kann? Wer hat die Erde mit allem, was darauf ist, und das Meer mit allem, was darin ist, geschaffen? In der Offenbarung steht ja geschrieben, du, o Herr, bist es, der alles geschaffen hat. Und wisst ihr, wenn Gott eine Schöpfung vollzieht, dann so, dass auch nichts daran fehlt oder daran verbessert werden könnte. Wenn das schon auf das Irdische, das wir sehen, zutrifft, wie viel mehr dann auf das Geistliche? Hier in Offenbarung im 4. Kapitel steht von Vers 10, es warfen sich die 24 Ältesten vor dem auf dem Throne Sitzenden nieder und beteten an, den, der in alle Ewigkeit lebt, und legten ihre Kronen dem auf dem Throne, vor dem auf dem Throne Sitzenden nieder mit den Worten, würdig bist du, unser Herr und Gott, den Preis und die Ehre und die Macht zu empfangen, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie da und sind sie geschaffen worden. Alles ist von ihm und zu ihm und durch ihn geschaffen worden. So steht's in Kolosser im 1. Kapitel von Vers 18 geschrieben. Mit wem haben wir es zu tun? Mit einer Religion? Mit Menschen, die selber in Sünden geboren sind und die Orientierung verloren haben? Nein, wir haben es mit dem lebendigen Gott zu tun, der uns sein unfehlbares, aber für uns verbindliches Wort hinterlassen hat. wohl die Menschen, der glauben kann. Der Glaube ist eine Gabe Gottes. Und der wahrhaftige Glaube an den allein wahren Gott, der wird uns nicht zuteil, während wir die Tageszeitung lesen oder die Nachrichten hören. Der wird uns nicht zuteil, wenn wir mit gottlosen Menschen über alles Mögliche reden. Der Glaube, den Gott in dein und mein Herz hineinlegen möchte, wird uns unter der Verkündigung des Wortes aus Gnaden geschenkt. Und das kann tatsächlich jetzt in diesen Minuten geschehen. Und Gott gebe, dass es so sei. Ich lese noch einmal. Alles hat Gott vorzüglich eingerichtet. Zu seiner Zeit, ja, auch die Ewigkeit, hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Tun Gottes von Anfang bis zu Ende nicht zu übersehen vermag. Sie beschäftigen sich mit dem, was vor der Zeit war. Ob es da dies oder jenes gab, das interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert das, was Gott zu meiner Seligkeit bestimmt hat. Und mich interessiert nicht, was war. Mich interessiert, was sein wird in alle Ewigkeiten. Und ich möchte durch die Gnade Gottes zu denen gehören, denen die Ewigkeit schon zu Lebzeiten auf dieser Erde ins Herz hineingelegt worden ist. Stellt euch vor, der ewige Gott hat seine ewigen Gedanken in seinem Worte geoffenbart und wir haben dieses göttliche Gedankengut in unser Herz hineingenommen. Und damit haben wir schon einen Teil von Gott, ja einen Teil dessen, was in Ewigkeit war und sein wird, in uns aufgenommen. Aber dieser Punkt der menschlichen Begrenzung, der macht uns zu schaffen. Es ist die Menschen schwer, dass er das Tun Gottes nicht übersehen kann. Das macht ihm Mühe. Aber wenn Gott uns in Gnaden angesehen hat, worüber sollen wir uns dann Sorgen machen? Direkt im Anschluss daran in Vers 14 steht, ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, ewige Geltung hat. Man kann da nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Und das hat Gott so eingerichtet, damit man sich vor ihm fürchte. Was uns in dieser Zeit fehlt, ist die Furcht Gottes. Die Menschen haben Furcht vor einer Katastrophe, Furcht vor einem Atomkrieg, sie haben vor allem möglichen Furcht, aber sie haben keine Gottesfurcht. Und noch steht in der Bibel geschrieben, Gottesfurcht ist der Anfang der göttlichen Weisheit. Was nützt uns alle andere Furcht, wenn wir die Gottesfurcht nicht haben? Und jetzt des Rätsels Lösung. Wenn wir Gottesfurcht haben, dann haben wir keine andere Furcht mehr. Dann haben wir Ehrfurcht und Respekt vor Gott und seinem Worte, und dann wissen wir, alles wird so kommen, wie es geschrieben steht. Daran wird niemand etwas ändern können. Als letztes ein Wort des Herrn aus der Bergpredigt. Sie ist uns allen ja bestens bekannt. Und zwar direkt am Ende der längsten Predigt, die unser Herr gehalten hat. Es war die längste Predigt, die er zu den Menschen sprach. Matthäus 5, 6 und 7. Und am Ende dieser langen Predigt steht, als Jesus diese Rede beendet hatte, waren die Volksscharen über seine Lehre ganz betroffen. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, ganz anders als ihre Schriftgelehrten. Es war nicht die laute Stimme, es war die Qualität der Worte, die Qualität der göttlichen Rede, die aus dem Munde unseres Herrn hervorgegangen ist. Ihr könnt euch ja vorstellen, damals gab es noch keine Mikrofone, noch keine Lautsprecheranlage und Übertragung, und er musste unter freiem Himmel zu Tausenden von Menschen sprechen. Wenn hier die Rede davon ist, dass sie gewaltig war, dann nicht in der Lautstärke, sondern in der Sache. Und dasselbe dürfen wir heute sagen. Gott redet noch einmal durch sein Wort und durch seinen Geist. Und wer seine Rede hört, der wird sie nicht zerreden, sondern sich an die Brust schlagen und sagen, das war gewaltig, der Herr hat in mächtiger Weise zu meinem Herzen gesprochen, und wir werden tief beeindruckt und, wie hier geschrieben steht, ganz betroffen sein. Eine Predigt, die Menschen sich abschütteln können, hat ihre Wirkung verfehlt. Es muss eine Predigt sein, durch die Gott den Menschen persönlich anspricht und ihn zur Entscheidung drängt. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die Gnadenzeit. Am Tage des Heils habe ich dich erhört. Lasst mich dieses mit aller Deutlichkeit sagen. Der Tag des Heils naht seinem Ende. Der Abend des Tages des Heils ist schon längst da. Und wir sind im Begriff, in die Mitternachtsstunde hinein zu gelangen. Aber ob am Anfang, ob in der Mitte oder am Ende des Tages des Heils. Gott ruft uns zu. Heute, so ihr meine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Möge Gott durch seinen Geist in dir und in mir bewirken, dass wir zu ihm rufen und dass er uns antworten und sagen kann, am Tage des Heils habe ich dich erhört und habe dir geholfen. Sei getrost, denn ich bin dein Gott. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und im Einleitungswort diese ernste Mahnung. Wie sollen wir dem Zorn oder dem Gericht Gottes entrinnen, wenn wir ein so hohes Heil unbeachtet lassen? Heute ist der Tag des Heils. Heute ist Gnadenzeit. Heute kannst du den Schrei deiner Seele zu Gott und zu seinem Thron emporschicken. Und er hat die Garantie gegeben: Ich habe dich am Tage des Heils erhört. Und lass mich noch ganz zum Schluss sagen, weshalb Gott schon durch den Propheten Jesaja diesen prophetischen Ausspruch im Voraus machen konnte. Schlicht und einfach, weil das Heil Gottes von der Erlösungstat, die am Kreuz auf Golgatha geschehen würde, abhängig gemacht wurde. Und Gott wusste, dass auf Golgatha eine völlige Erlösung stattfinden würde. Und deshalb hat er schon im Voraus sagen können: Ich habe dich erlöst. Ich habe dir am Tage des Heils geholfen. Ich habe dich erhört. Weshalb? Weil Golgatha, die Versöhnung durch den Sohn Gottes, durch das dort vergossene, heilige, göttliche Blut stattgefunden hat. Deshalb haben wir Erhörung gefunden. Ein Mensch, der zu Gott betet, ohne durch Golgatha und über Jesus Christus zu gehen, der kann beten, solange er will. Wir müssen Gott da begegnen als Menschen, wo er sich den Menschen geoffenbart hat. Und diese göttliche Offenbarung der Menschheit war in Jesus Christus, unserem Herrn. Deshalb steht geschrieben: Es ist in keinem anderen Heil und ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben worden, in dem sie selig werden können, als der Name Jesus. Ihr Lieben, möge niemand den Eindruck haben, als betonen wir den Herrn Jesus zu sehr. Wir geben Gott damit die Ehre. Denn Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus, unserem Herrn. Und wir suchen ihn nicht in irgendeinem Baum oder in der Natur. Wir suchen ihn da, wo er zu finden ist, nämlich in Jesus Christus, in deinem und meinem Erlöser. Möge der Herr uns alles segnen und angesprochen haben und jetzt den Schrei unserer Seele bewirken, und er wird ihn erhören. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen. Ehe wir beten, singen wir den Chorus: So wie ich bin, so muss es sein. Unsere Häupter neigen, die Augen schließen und im stillen Gebet vor Gott verharren. Vielleicht hat der Herr dem einen und dem anderen heute eine noch nie dagewesene Gelegenheit geschenkt, seine Entscheidung für Christus zu treffen. Was wäre schöner, als dass an jenem Tage, wenn der Herr die seinen heimholt, jemand sagen könnte, an dem Hochzeitstage, dort in Krefeld, hat der Herr mich gerufen und ich bin zu ihm gekommen. Und jetzt darf ich an diesem großen himmlischen Hochzeitsmahl teilnehmen. Der Herr möge es schenken. Ich möchte nur einen einzigen Ruf ergehen lassen. Während alle Häupter geneigt, alle Augen geschlossen und alle Herzen geöffnet sind, hat der Herr dich angesprochen, teures Herz, dann gib ihm jetzt die Antwort. Es schaut ja niemand als der Herr allein. Wir stehen vor Gott. Hab den Mut, ehe ich jetzt bete oder Bruder Russ, dass wir kurz die Hand erheben. So der Herr dich angesprochen hat. Dankeschön, Dankeschön, danke, 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 danke. Danke. Der Herr sieht die Hände. Er weiß, wie wir es meinen. Er sieht die Herzen. Und ich bin sicher, dass die Lieben, die uns eingeladen haben zu diesem Fest, in ihrem Herzen jauchzen. Um der Tatsache willen, dass der Geist Gottes noch wirkt. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo der Geist Gottes nicht mehr reden wird, wo das Wirken Gottes nicht mehr sein wird. Und deshalb sind wir Gott dankbar, dass er noch redet und dass er noch wirkt. Gelobt sei sein heiliger Name. Ich möchte Bruder Russ bitten, dass er kommt und mit uns betet.
Himmlischer Vater, du hast die Herzen gesehen, o Gott. Denn du bist der Herzenskündiger, o Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir wiederum dein Wort hören durften. Treuer Gott, wir beten dich an. Wir rufen heute zu dir, Herr, wo die angenehme Zeit ist, wo der Tag des Heils ist, o Herr. Es kommt der Tag, wo es zu spät sein wird. Aber heute noch redest du, o Herr. Heute noch, Herr, redest du durch dein Wort, Herr. Dein Wort hat noch die Gültigkeit. Noch ist Gnadenzeit, Herr. Darum kommen wir, Herr. Und ich bitte dich, alle, die ihre Hände erhoben haben, begegne du sie heute Abend. Begegne sie jetzt, o Herr. Sei du mit ihnen, Herr. Mögen ihre Herzen erfüllt werden mit deiner göttlichen Liebe, mit vollem Glauben, mit heiliger Triebe, o Herr. Schaffe es, Herr, in allen, die vielleicht ihre Hände nicht gehoben haben, aber du hast die Herzen gesehen, o Gott. Sei du gnädig, o Herr. Ich bitte darum, in deinem wunderbaren und herrlichen Namen, treuer Gott, wir bitten auch für alle, die krank sind, und auch besonders für Schwester Fachherr, die sich dafür bitte empfohlen hat. Du wollest helfen, du wollest heilen, Herr, du wollest sie berühren, gerade jetzt, Herr, in dieser Stunde, in diesem Augenblick. Denn wir haben erlebt, Herr, dass du schon viele geholfen hast, Herr. Und auch uns hast du geholfen am Tage des Heils. Hast uns erhört, o Herr. Wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen deinen herrlichen Namen. Herr, geh nicht vorbei an keinem heute Abend. Wir wissen nicht, Herr, es könnte das letzte Mal sein, aber sei du gnädig, o Herr, und hilf allen aus Gnaden. Wir danken dir noch einmal, Herr, auch dass wir diesen Tag erleben durften. dass uns die Geschwister geladen haben zu diesem Hochzeitstage, Herr. Aber Herr, wir warten auf den Tag, wenn du uns holen wirst, Herr. Auf den großen Hochzeitstag, Herr. Dort möchten wir bei dir sein, Herr. Mit deinem Volke, mit Abraham, mit Isaac und Jakob, mit allen Heiligen, durch die ganze Zeitalter hindurch. Segne uns, Herr, und mach uns bereit. Mach uns so fertig, Herr, dass wir nicht verlustig werden, deiner, o Herr, wie wir es gelesen haben. Lass uns an deinem Worte halten, o Herr, in dieser letzten Zeit, in dieser letzten Stunde, o Herr. Hilf uns allen, Herr. Ich bitte es aus Gnaden in Jesu Namen. Amen.
Du.